das Prinzip der drei Affen. Nachdem in der Nacht des 20. März 2003 die angloamerikanischen Koalitionstruppen ihren völkerrechtsverbrecherischen Überfall auf den Irak und seine Menschen begonnen hatten, ließ tags darauf Generalbundesanwalt Kai Nehm durch seine Pressestelle verlautbaren, Zitat, der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Mitglieder der Bundesregierung wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Angriffskrieges gemäß § 80 Strafgesetzbuch abgelehnt, weil keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorliegen, die einen Anfangsverdacht wegen eines Verbrechens nach § 80 Strafgesetzbuch begründen könnten. Zitat Ende. Vorangegangen waren Strafanzeigen empörter Bundesbürger, weil die Regierung Schröder entgegen der von ihr selbst verbreiteten Legende, die Bundesrepublik Deutschland beteilige sich nicht an diesem Krieg, den USA und weiteren Bündnispartnern auf deren gemäß NATO-Truppenstatut gestellte Anfrage hin bereits im November 2002 umfassende Unterstützung zugesichert und darüber hinaus auch aktiv und vorsätzlich an der Vorbereitung des Angriffskrieges gegen den Irak im Sinne des § 80 Strafgesetzbuch mitgewirkt hatte. Letzteres ergibt sich auch aus einer vom damals amtierenden Bundesminister der Verteidigung Dr. Peter Struck im Dezember 2002 getroffenen Entscheidung zur uneingeschränkten Unterstützung der US-Streitkräfte in der Bundesrepublik Deutschland durch die Bundeswehr. Im Vorbefehl für die Force Protection für die US-Streitkräfte, den das Streitkräfteunterstützungskommando der Bundeswehr am 20. Dezember 2002 herausgegeben hat, heißt es dazu wörtlich. BM, also der Bundesminister Struck, hat entschieden, dass die Unterstützung der US-Streitkräfte in Deutschland mit allen Anstrengungen zu erfolgen hat. Dass ein Einsatz von US National Guard in Deutschland in Zukunft nicht mehr erforderlich sein wird, weil auf konkrete und durch US Army Europe bestätigte Anforderungen der US-Seite entsprechende Force Protection durch die deutschen Streitkräfte gewährleistet wird und dass eventuelle Einschränkungen im Friedenseinsatz und im Ausbildungsübungsbetrieb hinzunehmen sind. Soweit dieser Befehl. Noch vor Weihnachten 2002 begann daraufhin das Streitkräfteunterstützungskommando gemeinsam mit den ihm unterstellten Wehrbereichskommandos in großer Hektik die Bewachung der Kasernen, in denen die Truppen der Aggressoren hierzulande untergebracht waren, zu planen und zu organisieren. Ab Januar 2003, also noch in der Vorbereitungsphase des Angriffskrieges, übernahmen nach offiziellen Angaben bis zu 4.200 Bundeswehrsoldaten die Bewachung der US-Liegenschaften und deckten damit die Verlegung von 30.000 Soldaten der US-Landstreitkräfte in den Irak ab, wodurch militärische Kräfte der USA in enormem Ausmaß für die Führung des Irakkrieges freigesetzt wurden. Die Bundeswehr rühmte sich später in ihrem Intranet selbst ihrer Verdienste, die sie sich im Hinblick auf die Unterstützung des US-Verbündeten während des Irakkrieges erworben hat. So meldete Intranet aktuell am 6. Mai 2003, Zitat, stellvertretend für die mehr als 3.000 Bundeswehrsoldaten, die zum Schutz von US-Einrichtungen an 65 Standorten in Deutschland Wachdienst leisteten, waren etwa 100 von ihnen nach Wiesbaden-Erbenheim eingeladen worden. Hier erhielten sie vom Generalmajor Ricardo S. Sanchez, Kommandeur der 1st Armored Division, zur Erinnerung und als Anerkennung für ihre Dienste bei der Bewachung eine Urkunde sowie eine Gedenkmedaille. An die versammelten Soldatengerichte machte Sanchez deutlich, dass die Unterstützung der Bundeswehr seit dem 24. Januar den US-Streitkräften die Möglichkeit gegeben habe, sich auf ihren Auftrag im Irak zu konzentrieren. Zitat Ende. Und am 12. November 2003 berichtete wiederum Intranet aktuell, Zitat, die US-Armee hat am 5. November 2003 in Heidelberg Repräsentanten von Bundeswehr, Polizei und Bundesgrenzschutz für die Leistungen bei der Bewachung der amerikanischen Einrichtungen nach den Terroranschlägen und während des Irakkriegs ausgezeichnet. General B.B. Bell vom Hauptquartier der US-Landstreitkräfte dankte den deutschen Sicherheitskräften für die Bewachung der amerikanischen Militäreinrichtungen. Seit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 und dem Irakkrieg hatten deutsche Sicherheitskräfte US-Einrichtungen verstärkt bewacht. Die Sicherheitskräfte erledigten ihre Aufgabe gut, sodass wir keine Angst vor terroristischen Anschlägen haben müssen, sagte Bell. Nach Angaben des US-Generals wurden 30.000 Soldaten der US-Landstreitkräfte in Europa in den Irak verlegt. Zitat Ende. Unmissverständlich kommt die überragende Bedeutung, welche die von der Bundeswehr gebotene Entlastung für die US-Streitkräfte im Hinblick auf die Vorbereitung und Durchführung des Angriffskrieges gegen den Irak darstellte, in einer Dankesurkunde zum Ausdruck, die dem Wehrbereichskommando 4 vom US-General B.B. Bell, dem kommandierenden General der US Army Europe und der 7th US Army, überreicht wurde. Im Dankestenor heißt es unter anderem: Your continued support in helping us protect our installations in the Federal Republic of Germany has empowered us to execute our mission of efficiently deploying our Expeditionary Army Forces. Zu Deutsch: Ihre kontinuierliche Unterstützung, uns beim Schutz unserer Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland zu helfen, hat uns dazu befähigt, unseren Auftrag, unsere Expeditionsstreitkräfte zu verlegen, effektiv zu erfüllen. In Anbetracht der Feststellungen des zweiten Wehrdienstsenates des Bundesverwaltungsgerichtes entpuppt sich die von den US-Streitkräften überreichte Scroll of Appreciation somit realiter als Gratulationsurkunde für den von der Bundeswehr, respektive im genannten Fall von den Angehörigen des dekorierten Wehrbereichskommandos 4 Süddeutschland, verübten Völkerrechts- und Verfassungsbruch. Neben der direkten Mitwirkung an der Vorbereitung des Angriffskrieges gegen den Irak unterstützte die rot-grüne Bundesregierung dieses völkerrechtliche Verbrechen noch auf vielfältige andere Weisen. Insbesondere durch die Gewährung von Überflugrechten für alliierte Kampf- und Transportflugzeuge im deutschen Luftraum. Durch die Zusicherung des reibungslosen Transits alliierter Truppen durch Deutschland sowie die Genehmigung zur Nutzung amerikanischer Militärbasen, insbesondere der für die Kriegführung unabdingbaren Hauptquartiere auf deutschem Boden. Noch 3 Jahre später gab die rechtsverräterische Bundesjustizministerin Brigitte Zypris zu Protokoll, weshalb das Kabinett so und nicht anders entschieden hatte. Zitat: Wir haben aber auch öffentlich keinen Zweifel daran gelassen, dass wir als NATO-Partner zum Bündnisfall stehen, den Amerikanern Überflugrechte gewähren und die Nutzung ihrer Basen in Deutschland ermöglichen. Niemand wollte die Differenzen im deutsch-amerikanischen Verhältnis eskalieren. Zitat Ende. Ein erst im Herbst 2008 ans Licht der Öffentlichkeit gelangter Grund für das verfassungswidrige Handeln der Bundesregierung könnte darin zu suchen sein, dass es tatsächlich ein Geheimabkommen zwischen der deutschen Regierung und den USA zu geben scheint. Das wurde in einer Radiosendung mit Albrecht Müller von der SPD, früher Leiter der Planungsabteilung im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut Schmidt, erwähnt. Er sagte, dass in der Zeit der deutschen Wiedervereinigung die US-Regierung befürchtete, ihre Militärstützpunkte in Deutschland zu verlieren. Aber Kanzler Kohl habe mit den USA ein Geheimabkommen abgeschlossen, demzufolge diese die Militärstützpunkte zu jeder Zeit für alle Fälle benutzen können. Das frühere Mitglied der deutschen Regierung, Oskar Lafontaine, äußerte sich in einer Konferenz im Januar 2006 in Berlin dahingehend, dass in diesem Sinne Deutschland kein souveränes Land wie Frankreich sei. Angesichts dieses Sachverhalts erscheint ein Passus aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur Gewissensfreiheit von Soldaten plötzlich in ganz besonderem Licht. Darin heißt es nämlich: Unabhängig davon, ob solche Geheimabkommen überhaupt rechtliche Wirkungen auszulösen vermögen, ist jedenfalls die Vorschrift des Artikels 103 UN-Charta zwingend zu beachten, die folgenden Wortlaut hat: Widersprechen sich die Verpflichtungen von Mitgliedern der Vereinten Nationen aus dieser Charta und ihre Verpflichtungen aus anderen internationalen Übereinkünften, so haben die Verpflichtungen aus dieser Charta Vorrang. Artikel 103 der UN-Charta stellt ganz allgemein den Vorrang des Rechts der UN-Charta gegenüber Verpflichtungen aus allen anderen völkerrechtlichen Abkommen fest. Dies hat im vorliegenden Zusammenhang die Konsequenz, dass aus solchen für den Senat ersichtlichen, aber nicht auszuschließenden Geheimabkommen für die USA und für das UK gegenüber Deutschland jedenfalls keine Rechte und Verpflichtungen ableitbar sind, die der UN-Charta widersprechen. Also etwa gegen das Gewaltverbot des Artikels 2, Ziffer 4 der UN-Charta verstoßen. Indem aber die deutsche Regierung den Aggressoren jene pauschale Nutzungsgenehmigungen erteilt hat, verstieß sie in eklatanter Weise gegen völkerrechtliche Gebote des Neutralitätsrechts. Letzteres hat seine Grundlage im Völkergewohnheitsrecht und im 5. Haager Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten neutraler Staaten im Falle eines Landkrieges vom 18. Oktober 1907, das in Deutschland seit dem 25. Oktober 1910 in Kraft ist. Den Status eines neutralen Staates muss jedes Land wahren, das nicht an einem militärischen Konflikt zwischen anderen Staaten teilnimmt. Beteiligung an einem Krieg ist ausschließlich auf der Seite des Opfers einer bewaffneten Aggression erlaubt, keinesfalls aber auf Seiten des Angreifers. Seine ablehnende Entschließung begründete der Generalbundesanwalt mit Mängeln in der verfassungs- und strafrechtlichen Normierung des Angriffskriegsverbotes. Im Einzelnen rekurrierte er auf die definitorische Unschärfe des Angriffskriegsbegriffs, die eingeschränkte Reichweite des Straftatbestandes § 80, das in der Rechtsinterpretation zu beachtende Bestimmtheitsgebot und das Analogieverbot sowie das Rechtsprinzip der einengenden Tatbestandsauslegung. Hiernach sei lediglich derjenige Angriffskrieg strafbar, an dem sich Deutschland mit eigenen Streitkräften beteiligt. Es müsse eine Tat von Gewicht vorliegen, nicht nur bloße Duldungs- und Unterlassungshandlungen oder im Sinne des erforderlichen tatbestandmäßigen Unrechtserfolges müsse auch eine konkrete Kriegsgefahr für die Bundesrepublik selbst verursacht werden. Zentrale Relevanz besaß in den Augen des Generalbundesanwaltes der Umstand, dass dem Völkerrecht kein allgemein anerkannter und auch nur einigermaßen ausdifferenzierter Begriff der völkerrechtswidrigen bewaffneten Aggression zu entnehmen sei. An dieser Stelle irrte Deutschlands oberster Strafverfolger jedoch. Als Bestandteil der Resolution 3314 vom 14. Dezember 1974 hatte nämlich die Generalversammlung der Vereinten Nationen im Konsens eine weitreichende Begriffsbestimmung des Aggressionstatbestandes vorgenommen. In den insgesamt 8 Artikeln der Definition des Begriffs Aggression ist auch eine umfangreiche und expressis verbis nicht erschöpfende Auflistung von Angriffshandlungen enthalten. Im Hinblick darauf, dass Deutschland entscheidend dazu beigetragen hat, das völkerrechtliche Verbrechen gegen den Irak und seine Menschen überhaupt zu ermöglichen, kommt Artikel 3 Buchstabe F dieser Aggressionsdefinition herausragende Bedeutung zu. Als Akt der Aggression zu werten ist demnach die Handlung eines Staates, die in seiner Duldung besteht, dass sein Hoheitsgebiet, das er einem anderen Staat zur Verfügung gestellt hat, von diesem anderen Staat dazu benutzt wird, eine Angriffshandlung gegen einen dritten Staat zu begehen. Exakt diesen Tatbestand erfüllte die rot-grüne Bundesregierung, als sie den NATO-Verbündeten sämtliche erbetene Unterstützungsleistungen für die Vorbereitung und Durchführung ihres Aggressionskrieges gewährte. Daher manifestierte sich in der Presseverlautbarung des Generalbundesanwaltes der blanke Rechtsnihilismus, wenn er dort behauptete, solches Handeln der Bundesregierung werde als eine bloße Nichtverhinderung von Angriffshandlungen vom Tatbestand des § 80 Strafgesetzbuch nicht erfasst. Auf diesem Wege seiner willkürlich getroffenen und völlig abwegigen Rechtsauslegung gelangte der Generalbundesanwalt folgerichtig zu der Behauptung, dass Artikel 3f der Resolution 3314 bei der strafrechtlichen Beurteilung des Regierungshandelns bedeutungslos sei. Denn, so stellte der Generalbundesanwalt abschätzig resümierend im Hinblick auf die rechtliche Bindungswirkung des Beschlusses der UN-Generalversammlung aus dem Jahr 1974 fest, Zitat, der weder bindenden noch abschließenden Definition kommt mithin nur die Bedeutung einer Orientierungshilfe zu. Zitat Ende. Einer solchen indes hätte vor allem der Generalbundesanwalt selbst bedurft, hatte er doch seine Orientierung im unübersichtlichen Dickicht des Völker- und Verfassungsrechts völlig verloren. Zwar traf sein Einwand zu, dass die Aggressionsdefinition der UN-Generalversammlung nicht zum harten Kernbestand des Völkerrechts im Sinne des Jus Cogens gehört, wohl aber konstituierte sie nach 30 Jahren unwidersprochener Geltung völkerrechtliches Gewohnheitsrecht. Und auch dieses ist kategorisch einzuhalten. Dem willfährigen juristischen Steigbügelhalter einer mit bemerkenswerter krimineller Energie agierenden Exekutive hätte zudem die Lektüre eines wahrlich erhellenden Rechtsgutachtens, das vor Kriegsbeginn, am 13. März 2003 nämlich, im Bundesministerium der Verteidigung angefertigt worden war, auf die Sprünge helfen können. Es hatte die völkerrechtliche Zulässigkeit der Bewachung amerikanischer Einrichtungen in Deutschland durch Soldaten des Sanitätsdienstes der Bundeswehr zum Gegenstand. Die entscheidende Passage im Text des Ministerialjuristen Klaus Schäfer lautete, Zitat, ich empfehle daher im Fall eines bewaffneten Konflikts unverzüglich Sorge dafür zu tragen, dass Sanitätssoldaten von militärischen Wachaufgaben entbunden werden. Bei Nichtbeachtung würde das im Wachdienst eingesetzte Sanitätspersonal Gefahr laufen, seinen völkerrechtlichen Schutz zu verlieren und im Rahmen eines Angriffs auf eine militärische Einrichtung einer Konfliktpartei als Teil eines legitimen militärischen Ziels im Sinne des Völkerrechts betrachtet zu werden. Zitat Ende. Diese völkerrechtliche Expertise barg brisante Implikationen. Erstens wurden die USA und ihre Verbündeten mit Beginn des Krieges gegen den Irak zu Konfliktparteien im Sinne des Völkerrechts. Zweitens wurden die militärischen Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland mit Beginn des Krieges gegen den Irak zu legitimen militärischen Zielen im Sinne des Völkerrechts. Drittens mussten die zur Bewachung der militärischen Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland eingesetzten, vom humanitären Völkerrecht besonders geschützten Sanitätssoldaten mit Beginn des Krieges gegen den Irak von ihrem Wachauftrag entbunden werden, da sie anderenfalls ihren besonderen völkerrechtlichen Schutz verloren hätten und zu regulären Kombattanten im Sinne des Völkerrechts geworden wären. Viertens wurde die Bundesrepublik Deutschland durch den Einsatz von Bundeswehrsoldaten zur Bewachung der militärischen Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten selbst zur Konfliktpartei an der Seite der Aggressoren. Fünftens wurde jeder der für die Bewachung der militärischen Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten eingesetzten deutschen Soldaten mit Beginn des Krieges gegen den Irak tatsächlich zu regulären Kombattanten im Sinne des Völkerrechts und durfte vom irakischen Verteidiger legitimerweise unter Wahrung der Regeln des humanitären Völkerrechts bekämpft werden. Und sechstens schließlich wurde auch die Bundesrepublik selbst insgesamt mit ihren Streitkräften durch den Einsatz von Bundeswehrsoldaten zum legitimen militärischen Ziel im Sinne des Völkerrechts, womit klar und eindeutig die konkrete Gefahr eines Krieges für die Bundesrepublik Deutschland im Sinne des Artikels 26 Grundgesetz sowie des § 80 Strafgesetzbuch heraufbeschworen wurde. Sowohl die politische Leitung des Bundesministeriums der Verteidigung als auch die militärische Führungsspitze der Bundeswehr waren über all das im Bilde. Darum wurde, nämlich aufgrund dieses Rechtsgutachtens, befohlen, den zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr aus der Bewachung der US-Einrichtungen herauszulösen. In mehreren Koordinierungsbesprechungen wurden die Wachaufgaben unter Heer, Luftwaffe, Marine und der Streitkräftebasis neu verteilt. Gleichwohl wurden die Soldaten des zentralen Sanitätsdienstes von ihrem Bewachungsauftrag endgültig erst zum 1. April 2003 entbunden. Daraus folgt, dass vom Beginn des Krieges gegen den Irak am 20. März bis zum Ablauf des 31. März 2003 mit dem während dieses Zeitraumes erfolgten Einsatz von Sanitätssoldaten zur Bewachung militärischer Einrichtungen der US-Streitkräfte die Normen des humanitären Völkerrechts gebrochen wurden. Auf deutschem Boden fand also ein Kriegsverbrechen statt. Dies war allen Beteiligten bekannt. Sowohl der Bundesregierung, vertreten durch den Bundesminister der Verteidigung Peter Struck, als auch der durch General Wolfgang Schneiderhahn repräsentierten militärischen Führungsspitze. welche die hierfür notwendigen Anordnungen erteilt hatte, und darüber hinaus innerhalb der Bundeswehr allen mit der Organisation der Bewachung der US-Liegenschaften beauftragten Soldaten bis auf die Ebene der Stabsoffiziere zum Teil noch darüber hinaus. Der einzige Staatsdiener dieser Republik, den gleichwohl offenbar totale Ahnungslosigkeit umfing, war der Generalbundesanwalt zu Karlsruhe. Kein Wunder freilich, wenn man nur nach dem altbewährten Prinzip der drei Affen verfährt.